Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
Rudolf Scharping war schon sehr vieles in einer sehr langen Karriere. Ministerpräsident, Bundesminister, SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Seit vielen Jahren ist er nun Unternehmensberater und Lobbyist mit starkem China-Bezug. Im Gespräch mit Sven geht es unter anderem um die inzwischen 11. deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz Mitte September in Stuttgart. Und dann haben wir noch AI, eine Fregatte, Handel und Betrug, das Übliche halt.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Manuel. Na, wie geht's? Lange nicht gesprochen.
Das stimmt. Geht gut soweit. Ich habe mitbekommen, dass es bei euch auch hin und wieder ziemlich heiß ist. Aber ich glaube, so langsam, man sieht das Ende des Sommers irgendwann kommen. Aber wir haben hier noch so ein paar Hundstage.
Das Ende des Sommerlochs hoffentlich auch. Und wie du gesagt hast, hier war es eher ein Achterbahn-Sommer mit sehr viel unbeständigen Hitzegewittern, rauf und runter die Temperaturen. Aber ja, auf der anderen Seite, man will sich auch nicht beschweren. Es wird jetzt noch kalt genug den Rest des Jahres.
Ja, genau. Und ansonsten sind ja die Extreme auch so täglich in den Nachrichten, so mit Hinsicht auf die Wahlen im Osten und so. Ja. Und so andere Sachen. Solingen und so. Ich habe übrigens schon mal proaktiv heute durchgeblättert, weil ich dachte, vielleicht fragst du mich, ob da in China drüber berichtet wird, über diese Messerattacke. Aber nur ganz sachlich. Also ja, es wird berichtet und auch, dass sie jetzt jemanden geschnappt haben und so, aber bisher noch keine bissigen Kommentare, dass der dekadente Westen mit seiner dummen Demokratie und offenen Grenzen da irgendwie selber schuld sei. Also bisher haben sie noch nicht so ganz aussortiert, wie man sich dazu positionieren möchte.
Ja, hoffen wir mal, dass das so bleibt.
Ja. Es kommt ja auch immer was Neues, jederzeit.
Ich meine, die letzten Wochen alleine auch, und ich denke, das ist ein Thema, das uns ja auch den Rest des Jahres beschäftigen wird, der Wahlkampf in den USA, da der Vizepräsident von der Harris, der ja auch einen China-Bezug hat, da wird es sicherlich noch viele neue Themen geben dieses Jahr.
Ja, aber auch, also der ist natürlich, also die überhaupt sind ja viel mehr Thema hier in den chinesischen Medien, also Harris und so. Es ist keine rote Linie erkennbar. Ich glaube, die müssen da im Xuanzhuangbu irgendwie, da im Propagandaministerium, sind sie sich noch nicht wirklich einig, wer jetzt wie einzutüten, einzuordnen ist. Warten wir mal diese nächste Debatte ab zwischen Harris und Trump. Und bei dem Thema Walls, wo du es ansprichst, war ein interessanter Artikel vor ein paar Tagen, Wochen in der New York Times, glaube ich, wo sie das so ein bisschen beschrieben haben, was der hier in China gemacht hat. Der war irgendwie so hier Lehrer an der Schule und so und hat dann jahrelang Studenten aus Tauschprogramme organisiert, also alles so richtig so auf, wie heißt es, so People-to-People-Beziehungen und ja, und ist seitdem dann aber auch ein starker Kritiker, was Menschenrechte und all das angeht. Also selbst dort kriegen sie ihn nicht so richtig
zu fassen.
zu fassen und so, hier so Pinko-Kommi-Waltz hier, Fascho. nee, Fascho ist der andere. Die Harris nennen sie
J.D. Vance. Also.
Nee, ich meine, Trump nennen sie immer den Faschisten, the Fascist, und die Harris nennt doch jetzt Trump die ganze Zeit Comrade, Comrade Harris.
Ja, komplett verrückt und wundert mich nicht, dass man da erst noch durchsteigen muss. Ich glaube, das haben sie mit das chinesische Propagandaministerium, mit Trump-Kampagne gemein.
Ja, sie sind noch nicht ganz auf die neue Situation eingestellt. Aber, nun gut. Also Nachrichten, was das angeht, bleiben sicherlich interessant. Soll ich mal mit einer kleinen interessanten Headline anfangen, die irgendwie völlig untergegangen ist? Ist ein paar Tage her, war auch bei tagesschau.de, wo ich eigentlich normalerweise nie in meine Nachrichten gucke, also nicht lese, sagen wir so. Und zwar, dass der Absatzmarkt Polen China überholt hat für deutsche Exporte. Ja, lass mal auf der Zunge zergehen hier. Also die Warenexporte in das östliche Nachbarland wuchsen um 4,6% auf 48,4 Milliarden Euro. Also das ist jetzt bilateral. Deutschland exportiert woanders hin. In dem Fall nach Polen. Ja, und das ist wohl mehr als nach China.
Ja, also ich fand die News auch sehr spannend. Vielleicht so einen kleinen Spoiler auf das Gespräch, was ich geführt habe mit Rudolf Scharping. Ich habe diese News
Rudolf
auch.
Wer?
Scharping.
Scharping klingt schon sehr chinesisch.
Oder, wenn ich so ausspreche, auf jeden Fall. Anyway, auf jeden Fall habe ich die News dort auch angesprochen und er hat das so ein bisschen gerade gerückt, dass ihn das eigentlich gar nicht wundert, aus verschiedenen Faktoren. Einerseits die geografische Nähe, dass da natürlich auch viel günstiger Volumensachen rübergeschafft werden können nach Polen und auf der anderen Seite, dass natürlich auch viele Sachen von deutschen Unternehmen mittlerweile vor Ort in China produziert werden, das dann wohl nicht so eine Berücksichtigung in den Statistiken findet beim Export. So, und da hatte er natürlich recht. Trotzdem fand ich es eine interessante News und vor allen Dingen Rückfall auf Platz 5. Ja, da sind jetzt ja schon ein paar Länder davor.
Also gut, Scharping hat nicht gewundert. Nächste Headline.
Ja, ich finde das Thema AI ja super spannend und wer das Ganze verfolgt hat die letzten Jahre, weiß ja auch, dass die USA irgendwie alles versuchen, um den Export von AI, Grafikkartenchips etc. nach China zu sanktionieren und es werden im Endeffekt nur sehr abgespeckte Varianten der Nvidia-Chips zum Beispiel nach China verkauft. Trotzdem gibt es da jetzt ja immer wieder News, dass es neue AI-Startups gibt, die auch einiges wert sind. Ich glaube, Unicorns, wie viel sind das? 1 Milliarde wert sind. Da tut sich wohl einiges. Und das Spannende ist wohl, dass es gar nicht so schwer ist, die Sanktionen zu umgehen, weil wenn man die Grafikchips nicht vor Ort nutzen kann, dann nutzt man doch einfach das Angebot von amerikanischen Cloud-Firmen in den USA und trainiert seine AI-Modelle dort. Das hat mittlerweile, das hat mittlerweile dafür gesorgt, dass zum Beispiel auch Kuaishou ein sehr cooles Videomodell Kling international verfügbar gemacht hat, was wirklich mit den Modellen von OpenAI, Meta und Co. mithält. Also da tut sich gerade einiges in dem Space. Und so ein bisschen die Dominanz der USA, die man noch vor einem halben Jahr eigentlich vermutet hatte, die besteht gar nicht mehr so.
Das heißt also, die Internetverbindung und alles, das ist alles so schnell genug. Ich meine, das Training ist dann lokalisiert sowieso auf irgendeinem Rechner und die kriegen dann halt das Ergebnis oder so eine ZIP-File. So stelle ich mir das dann vor, oder? Alles offshore, also ausgelagert.
Genau, also notfalls nimmst du dir halt einen großen USB-Stick mit deinen Trainingsdaten oder eine Festplatte mit rüber und lädst sie dann vor Ort hoch. Aber das sollte ja kein Hindernis mehr sein, die Datenverbindung.
Ah, okay. Also in dem Industriebereich nimmt es jetzt den umgekehrten Weg, wie vor Anno mal dazu mal 30 Jahren oder so, als die Industrie nach China ging, zur verlängerten Werkbank. Und jetzt im AI-Bereich geht das jetzt wieder die andere Richtung. Interessant.
Ja, genau. Da sitzen die AI-Factories, die Clouds in den USA oder
gleich neben den Scammern.
Genau, gleich neben den Scammern. Und da werden dann die Modelle trainiert. Und so ein austrainiertes KI-Modell, das ist jetzt auch nicht tausende Terabyte groß. Also es ist eher auch im Gigabereich möglich, da die Sachen runterzuladen.
Und ist da dann eventuell vielleicht ein klein bisschen Bias von der amerikanischen Gesellschaft eingebaut? Das wird ja hin und wieder diesen künstlichen Intelligenzen vorgeworfen, dass jetzt in den USA sind so wenig schwarze Inhalte oder bei Gesichtserkennung war das doch, glaube ich, auch so oder irgendwie. Und in China sind es halt hauptsächlich alles Han Generative AI-Modelle. Also, ja, kann man da vielleicht eine Diversifizierung dadurch auch erreichen?
Naja, was die Modelle ja lernen, ist im Endeffekt statistische Häufungen. Und dann kommt es ja immer darauf an, was du als Trainingsmaterial reinpackst. So. Und die Populationen, die in dem Inputmaterial stärker repräsentiert sind, die werden dann auch in den KI-Modellen wiedergegeben, sage ich mal. Und natürlich, also gerade ist der Trend, dass eigentlich das gesamte Internet da reingesteckt wird, was schon eine verrückte Vorstellung ist. Und da sind halt US-amerikanische Inhalte natürlich deutlich überrepräsentiert. Aber chinesische Unternehmen, die Zugriff auf viel Internetdaten aus China haben, die haben da natürlich auch ganz gute Möglichkeiten. Und wenn man sich anschaut, dass von den 4 größten chinesischen AI-Startups eigentlich Alibaba an allen beteiligt ist und Tencent an 3 von 4, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass da einiges an Datenbasis vorhanden ist.
Was mir da jetzt allerdings einfällt, ein riesiger Konflikt Punkt, sagen wir mal, sind ja die verschiedenen Datenschutzgesetze und die hat ja auch China extrem verschärft, dass es ganz vielen Firmen zum Beispiel schwerfällt, ihre Kundendaten im Ausland zu verarbeiten, weil das verboten ist aus Datenschutzgründen. Da scheinbar haben die jetzt bis jetzt auch noch irgendwie so eine Lücke entdeckt, dass sie da so ganze Modelle im Ausland trainieren lassen dürfen und es dann wieder zurückkriegen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie Befürchtungen, halt mal Moment, da sind ja lauter das halbe chinesische Internetwissen hier auf dem USB-Stick und der hockt dann irgendwo in Kalifornien.
Ja, wobei, ich glaube, da muss man unterscheiden bei diesen generativen KIs, da benutzt du in der Regel keine Kundendaten, also jetzt persönliche Daten, die dem Datenschutz unterliegen, wie Name, Geburtsdatum etc. ein, sondern da geht es eher darum, öffentliche Contents, also Bilder, Video etc. zu verwenden. Und letztens ist mal eine Trainingsliste als Excel-Datei geleakt von einem amerikanischen Tool von OneWay. Und im Endeffekt, was die gemacht haben, ist millionenfach YouTube-Videos runterladen und das für Trainings benutzen. Ich glaube, es kam auch raus, dass Nvidia speichert pro Tag 80 Tage Videomaterial von YouTube. Also wenn du all die Videos, die sie pro Tag speichern, anschauen würdest, sind das 80 Tage. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass die einiges an Videodaten mittlerweile von YouTube gespeichert haben. Da geht es also weniger um Datenschutz im Sinne von persönlichen Daten, sondern eher Urheberrecht und die Frage, ob du mit urheberrechtlich geschützten Inhalten eigene KIs trainieren darfst. Und das ist sowohl in den USA als auch bei uns noch nicht ganz 100% geklärt. Und es laufen gerade einige Gerichtsverfahren gegen die großen AI-Firmen in Europa, aber auch in den USA. In China weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie es sich da verhält. Ich denke mal, die haben schon Interesse daran, dass da die chinesischen Firmen das genauso machen dürfen wie die internationalen Firmen, um einfach dabei zu sein.
Cool. YouTube-Videos. Vielleicht dann auch noch TikTok und so. Und irgendwann, was denn die AI ausspuckt in den jeweiligen Bereichen, hat alles irgendwas mit Katzen zu tun, vermute ich mal, auf irgendeine subtile Weise.
Naja, jetzt kannst du dir überlegen, warum das Modell von Kuaishou so gut ist. Die werden es ja halt auch auf den eigenen Short-Videos trainiert haben, ne?
Okay, cool. Ja, dann bleiben wir mal genau in diesem Zwischenbereich zwischen USA und China, wo ja auch sehr viel mehr dazwischen ist. Die Deutsche Welle vermeldet, und zwar in einem Artikel, den ich einmal auf Englisch und dann auf Deutsch gelesen habe. Auf Deutsch heißt der, das ist derselbe Artikel, der heißt Deutsche Marine zeigt Flagge in Japan und Korea. Und der englische Titel heißt Will German Warships Pass Through the Taiwan Strait? Ja, ich weiß nicht, ob das, wie nennt man das? Clickbait? Auf jeden Fall. Ich habe auch ursprünglich den englischen Titel angeklickt. Den fand ich irgendwie ein bisschen, versprechender.
Genau, also ich weiß nicht, ob wir das Thema nicht schon mal bei einer anderen Militärübung hatten, wo dann deutsche Kampfflugzeuge da auch hinfliegen sollten nach Korea und Japan und da auch drüber nachgedacht wurde, ob und wie man, wo die längs fliegen. Das scheint so ein bisschen wiederkehrend zu sein. Und ja, die Frage ist einfach, also mal ganz ehrlich gesagt, was machen unsere Schiffe da? So, aber hey, ne? Ja, muss das sein?
Ich meine, wie hieß es immer bei den Engländern? Irgendwie, taste salty, must be British. Oder irgendwie so. Gut, ja, ich meine, ja, wir hatten ja unsere maritime Hochzeit noch anno da bei
geschichtlichen Unfälle, willst du sagen.
So. Bei unserem guten Kaiser. Aber jedenfalls interessant ist einerseits, dass nämlich die modernste Fregatte von Deutschland heißt Baden-Württemberg. Mhm. Und sie hat ein Versorgungsschiff, das die Frankfurt am Main. Gefällt mir sehr gut. Ja, und die waren nämlich ohnehin schon in Japan. Davor haben sie noch an so einem riesen Manöver teilgenommen, irgendwo in Hawaii. So ein ganz super Riesenteil. Dann waren sie in Japan, Zwischenstopp, und die fahren jetzt vom Tokyota Kreuzfahrtterminal, ja, so entspannt kann man seinen Dienst verbringen, in Richtung Südkorea. Laufen sie aus, gestern, glaube ich, am 25. Und da sollen sie dann jetzt erstmal ein bisschen zusammen noch mit Japan, USA und so Nordkorea überwachen, dass die da nichts irgendwie anstellen. Das ist aber das UN mandatiert. Und dann stellt sich eben heraus, weil sie dann nach Manila in die Philippinen müssen. Und da können sie jetzt entweder unten oder oben rum um Taiwan fahren. Und ja, jetzt wird halt gemunkelt, ob sie dann praktisch zwischen Mainland China und Taiwan durchfahren. Und das ist ja die Taiwanstraße. Und da sagte jetzt ein Tobias Lindner, der ist übrigens Staatsminister im Auswärtigen Amt, die Bundesregierung wird auch keinen Präzedenzfall schaffen, indem wir vorher ankündigen, ob wir durchfahren oder nicht. Welche Route die beiden Schiffe nehmen, werden wir früh genug mitbekommen. Ja, kluger Mann. Der weiß das auch mit der Zeitverschiebung, dass wir es noch früher hier mitbekommen werden. Aber dann gibt es noch übrigens einen Vizeadmiral Christian Karg mit 2 A. Ganz wichtig. Der ist Chef der deutschen Marine und der sagte der Japan Times, die lebenswichtigen Arterien zwischen den Häfen für Handel und Militär gingen jeden an und dann no shipping, no shopping. Finde ich schmissig. Und dann mussten sie es auf der deutschen Welle noch übersetzen für die jetzt nicht Englisch sprechenden. Keine Schifffahrt, kein Einkauf.
Das hört sich jetzt, oh Gott, das hört sich jetzt so nach so ganz schlimmer Kaiserzeit-Propaganda an, ne? Also so von den Worten her. Also ich kann damit persönlich gar nichts anfangen. Und naja, unsere deutsche Marine, sei es jetzt in Nordafrika oder Ostasien, hat genug Unfug angerichtet und schlimme Sachen gemacht. Weiß ich nicht, ob das sein muss.
Ja, ich habe gerade ein Schiff mit Abdichtungsmaterial, das hat eben Hamburg verlassen vor 2 Tagen, also ist kein Witz, aber und da musste ich feststellen, da in diesem, ich glaube, da gibt es ein Dashboard, wo man das Schiff verfolgen kann. Und ich meine, dass die jetzt ja immer ein bisschen eine längere Route nehmen müssen, seit die Houthis hier alles mögliche versenken, Schiffe versenken spielen die ganze Zeit.
Da ich jetzt könnten festgestellt, wir mal unsere Fregatten hinschicken mal.
Ist das halt so gefährlich? Also Baden-Württemberg ist zerbrechlich vielleicht, wer weiß. Jedenfalls habe ich gesehen, dass die Route, die sie jetzt anvisiert haben, von Hamburg nach Shanghai, da fahren die durch den Panama-Kanal. In die andere Richtung. Ja, also nicht mal mehr das Kap der guten Hoffnung. Das hatte wie so was Romantisches, da noch so um Afrika rumzuschippern. Aber jetzt geht's mal echt um die halbe Welt. Naja, kannst nichts machen, weil wie sagte einst so ein General, no shipping, no shopping.
Ja, no shipping, no shopping. Ich habe ja ein Gespräch geführt mit unserem ehemaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Den habe ich jetzt nicht zu dem Thema mit der Marine befragt. Der ist ja auch jetzt schon ein paar Jahrzehnte raus aus dem ganzen Verteidigungsthema. Hat aber sehr spannende Sachen erzählt. Er organisiert nämlich am 18. und 19. September in Stuttgart die 11. deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz für 2 Tage. Ja, und dazu hat er mir einiges erzählt, was er davor hat.
Die 11. deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz, klingt das jetzt nur so offiziell oder ist es das auch tatsächlich? Kommt da Xi Jinping?
Persönlich jetzt nicht, aber die Gästeliste kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also neben diversen alten Bekannten hier aus dem China-Ticker kommt auch überraschend viele Gäste aus China, aus zum Beispiel vom China Economic Cooperation Center, von diversen chinesischen Unternehmen kommen Gäste. Es kommt die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg. Also es ist schon relativ gut besetzt, das Ganze. Und ja, dazu hat er mir einiges erzählt, was dazu auf uns zukommt. Also das Thema ist so ein bisschen, ja, wie man in schwierigen Zeiten zusammen kollaboriert und vor allen Dingen mit den ganzen Krisen, über die wir auch vorhin geredet haben, dann doch Gemeinsamkeiten findet. Das offizielle Thema ist globale Herausforderungen gemeinsam meistern.
Hat er das Gefühl, ich hab das Gespräch ja noch nicht gehört, wirklich nicht. Gibt es irgendwie ein Gefühl, dass es sich mal wieder ändert? Ich habe eher so den Eindruck, das wird sich jetzt so, also besser wird es jetzt, also inniger wird es jetzt nicht mehr, sondern das ist jetzt das neue Normal, wie es so schön heißt.
Ja, also ich fand das Gespräch sehr spannend, weil er hatte sehr klaren Blick auf die Herausforderungen, auf die Krisen, die gerade herrschen. Engagiert sich aber trotzdem persönlich auch in seinem Alter und nach einer langen Karriere noch sehr stark dazu, dass es diesen Austausch gibt. Und das fand ich sehr schön. Und da hat er auch sehr schöne Abschiedsworte in dem Gespräch gefunden zum Thema Optimismus in solchen Zeiten. Dann hören wir doch mal rein.
Ja, Herr Scharping, Sie blicken ja auf eine beeindruckende politische Karriere zurück. Als ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bundesvorsitzender der SPD und Bundesverteidigungsminister. Seit den 80er Jahren beschäftigen Sie sich ja schon intensiv mit China. Wie begann Ihr Interesse an dem Land und wie hat sich Ihre Perspektive auf China im Laufe Ihrer verschiedenen Ämter auch entwickelt?
Spöttisch gesagt, könnte man formulieren, das ist alles die Schuld von Willy Brandt und Deng Xiaoping. Die beiden hatten sich verabredet, die Parteien sollten sich besser kennenlernen, besser verstehen lernen und dazu Delegationen austauschen. Das wurde auf deutscher Seite durch die Friedrich-Ebert-Stiftung betreut und dann ist natürlich das Karl-Marx-Geburtshaus in Trier immer ein Anlaufpunkt für die Delegationen auf der chinesischen Seite gewesen. Ich hatte die manchmal eingeschränkte Vergnügung, chinesische Delegationen dort als SPD-Landesvorsitzender zu begrüßen. Eingeschränkt deshalb, weil man jedenfalls aus meiner damaligen Sicht mit sehr alten, grauen Leuten zusammengetroffen ist, die ein Gespräch mit dem Verlesen von vorgefertigten Statements verwechselten. Das fand ich nicht so spannend, aber das hat sich bald geändert. Einmal deswegen, weil ich jemanden kennenlernte, der ein lebenslanger Freund geworden ist, damals Sekretär des Ständigen Ausschusses, Nummer 3 in der Hierarchie. Das war aber vor Tiananmen und als das Massaker auf dem Tiananmen stattgefunden hatte, war er, so wie der Ministerpräsident Zhao, sehr schnell in Ungnade, weil diese beiden im Ständigen Ausschuss gegen den Einsatz des Militärs argumentiert hatten.
Mhm. Und das war sicher eine sehr prägende Erfahrung auch für Sie, dass Sie dann zu diesen ja sehr dramatischen Ereignissen auch schon persönlich involviert waren, die Beteiligten kannten.
Ja, das war auch deswegen sehr prägend, weil ich sehr bald darauf Ministerpräsident wurde, Einladungen bekam und gelernt habe, dass man seine Botschaft sehr deutlich senden kann, allerdings nicht so senden sollte, dass der Adressat das als aggressiv, als eher oder gesichtsverletzend wahrnehmen muss. Da muss man die kulturellen Unterschiede in Rechnung stellen. Das ändert ja nichts an der Klarheit der eigenen Position, wohl aber an der beeinflusst es die Frage, wie gehe ich mit der Position um und wie habe ich die beste Chance, mich verständlich zu machen im Interesse der Anliegen, die ich vertreten will. Das hat sich heute manchmal etwas geändert. Ich habe das Gefühl, hier und da geht es mehr darum, Beifall im heimischen Publikum zu erzeugen, als in China etwas zu bewirken.
Sie haben da sicherlich in den Beziehungen einiges richtig gemacht, weil das ist ja jetzt schon 30 Jahre her und Sie haben ja dann so ein bisschen parallel zum Ausscheiden aus der Politik auch ihr eigenes Unternehmen gegründet, die Rudolf Scharping Strategieberatung und Kommunikation AG. Was hat dazu geführt? Also was waren Ihre Beweggründe, dann zu sagen, jetzt so richtig China? Oder war das von Anfang an gar nicht so der Plan der Gründung?
Nein, das war zum Zeitpunkt der Gründung eine von mehreren Optionen. Ich hatte zu dieser Zeit eine Professur an der Fletcher School, also der ältesten amerikanischen Fakultät für internationales Recht und Diplomatie, und überlegte mir, ob das Ausscheiden aus der Politik entweder in einer solchen Tätigkeit mündet oder möglicherweise in einer eher unternehmerischen Tätigkeit. Ich habe mich für das Zweite entschieden. Man kann dort mehr bewirken. Man sieht besser, wie eigener Einsatz und Erfolg miteinander zusammenhängen. Und deswegen habe ich eine Beratungsfirma für unternehmerische Strategien aufgebaut und gleichzeitig eine Beteiligungsgesellschaft, um insbesondere Startups entsprechend auch notfalls mal finanziell unter die Arme greifen zu können. Also nicht nur mit Erfahrung und Rat, sondern auch durch eigenes investierendes Engagement. Vor diesem Hintergrund ergab sich dann hier und da der ein oder andere Kontakt in den Jahren so um 2006 bis 2007 herum in dieser Zeit baute sich dann einiges im Zusammenhang mit China auf und entwickelte sich dann schrittweise zu einem Schwerpunkt.
Eine ihrer größeren Projekte ist ja das wiederkehrende die deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz. Die findet ja dieses Jahr zum 11. Mal am 18. und 19. September in Stuttgart statt. Was können Sie uns über das Thema der Konferenz und vielleicht auch der Genese der Konferenz erzählen?
Seit es diese Konferenz gibt, gibt es auch einen tragenden Gedanken. Bei aller Unterschiedlichkeit und bei manchmal ja sehr fundamentalen Unterschieden im politischen System, in der Vorstellung davon, was die Freiheit und Würde des einzelnen Menschen ausmacht, wie man das in einem Rechtsstaat sichert und dergleichen mehr. Bei all diesen zum Teil fundamentalen Unterschieden gibt es noch etwas anderes, nämlich globale Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Klimawandel, Biodiversität, Frieden, Massenvernichtungswaffen, die Bewaffnung des Weltraums verhindern und so weiter und so weiter. Und es gibt Hausaufgaben, in denen die Gesellschaften, auch die Volkswirtschaften, auch die Individuen voneinander lernen können. Jugendarbeitslosigkeit, ökologische Probleme in den Böden, Gewässern, in der Luft, die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, und so weiter und so weiter. Dinge, von denen ich fürchte, dass ihre Ähnlichkeit zum Beispiel in den chinesischen und in den deutschen Umständen nicht so wirklich bekannt sind. Und dem wollen wir abhelfen. Die deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz dient dazu, vor dem Hintergrund der beschriebenen globalen Herausforderungen Potenziale aufzuzeigen für Zusammenarbeit, für konkrete Möglichkeiten und das auf verschiedenen Ebenen. In diesem Fall in Stuttgart geht es um nachhaltiges Wirtschaften, um nachhaltige Mobilität, um Innovation und Gestaltung der Zukunft in einem technischen, unternehmerischen Sinne. Dabei spielt Digitalisierung, dabei spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass es uns gelingt, hochrangigste Gesprächspartner sowohl aus China wie auch aus Deutschland für diese Konferenz zu gewinnen. Zum Teil nehmen die über Zoom teil oder mit Videobotschaften, aber wir haben immer eine hochinteressante Situation, Gesprächsatmosphäre und einen sehr interessanten Austausch von Hintergrundinformationen. Das hilft den Teilnehmenden, aktiv auch ihre Projekte einzuordnen oder gar neue zu kreieren.
Ja, also die Teilnehmerliste der Konferenz ist in der Tat sehr beeindruckend. Daher herzlichen Glückwunsch dafür. Es findet ja jetzt zum 11. Mal statt. Hat es jährlich stattgefunden oder gab es Pausen während der Pandemie? Und wie hat sich es vielleicht aus Ihrer Sicht entwickelt über die Jahre, auch thematisch?
Nein, wir haben, wie das ja meistens ist, relativ klein und bescheiden angefangen vor 12 Jahren. Pausen hat es glücklicherweise nicht gegeben. Allerdings in der Zeit der Pandemie waren wir darauf angewiesen, dass in einem sehr kleinen Rahmen, gewissermaßen studiomäßig, mit wenigen Gästen hier in Deutschland durchzuführen und alles andere im Internet zu organisieren. Und ich kann sagen, dass wir auch während der Pandemie pro Konferenztag bis zu 1000 Teilnehmende hatten. Und das ist schon eine beachtliche Größenordnung. Und dass wir als eine so, na, sagen wir mal, relativ kleine Firma in der Lage sind, so etwas jetzt zum 11. Mal auf die Beine zu stellen, bei denen sich ja zum Teil, na, wie soll man sagen, erheblich veränderten Umständen, das ist schon ein ganz gutes Ergebnis.
Wenn Sie die Umstände ansprechen, ist das für Sie herausfordernder, auch Teilnehmer aus China zu motivieren, als Gäste zu kommen, als in den vielleicht auch Vorpandemiejahren?
Nein, eigentlich nicht. Das war jetzt im ersten Jahr nach der Pandemie ein bisschen schwierig, das stimmt. Aber das hat sich jetzt doch einigermaßen normalisiert. Und das spiegelt wieder, was ich auch in China wahrnehme, nämlich ein sehr intensives Ringen um die Frage, wie könnten wir in China eigentlich die Folgen dieser Pandemie überwinden, den massiven Vertrauensschaden, den es weltweit gegeben hat, wegen der Unterbrechung von Lieferketten etc. etc., aber eben auch den massiven Vertrauensschaden innerhalb der Bevölkerung, was das Vertrauen der Konsumenten angeht, was Investitionen angeht. Und das alles überlappt sich, jedenfalls in China, dann auch noch mit einer immer noch virulenten Immobilienkrise, der hohen Jugendarbeitslosigkeit und manchen anderen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Man hat so das Gefühl, man würde über Deutschland reden.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn man über diese Umstände spricht. Und wir haben ja eine ähnliche Herausforderung, so will ich mal formulieren. Eine ähnliche Herausforderung in dem Sinne, dass wir eben auch mit den Folgen überlappender Krisen umgehen müssen und dabei gleichzeitig an die Zukunft und die notwendigen Investitionen in Zukunft denken müssen. Das ist bei allen sonstigen Unterschieden durchaus etwas, das den Austausch auch mit China lohnt. Und zwar auf allen Ebenen, ob das jetzt Schülerinnen und Schüler sind, Studierende, Unternehmer, Wissenschaftler oder andere. Und die versuchen wir auch zusammenzubringen. Und wenn Sie mir das erlauben, dass wir seit langen Jahren immer Schulklassen einladen, denen Chinesisch als Sprache angeboten wird, das hat seinen guten Grund. Denn die Zahl derjenigen, die die chinesische Sprache lernen und das mit einem Studium verbinden, das auch wirtschaftliche, kulturelle oder andere Aspekte mit einbezieht, also zum Beispiel die klassischen Regionalwissenschaften oder andere Themen, Wirtschaftswissenschaften, dann habe ich so den Eindruck, dass wir hier in Deutschland da durchaus erheblich mehr tun könnten und auch müssten. Zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit Frankreich, wo doch deutlich mehr junge Menschen Chinesisch als Sprache und China als Land, als Volkswirtschaft, als Technologie- und Innovationsstandort kennenlernen. Das müssten wir verändern, denn wir sind ja unverändert, jedenfalls zwischen China und Deutschland. Das sind die wirtschaftlich größten Beziehungen und viel größer als jedes andere europäische Land, sie mit China hat, also müsste unsere Aufmerksamkeit auch entsprechend höher sein. Ist sie aber leider nicht. Und das wollen wir ein bisschen ändern.
Das ist sehr schön, denn ich gebe Ihnen da total recht. Also in Deutschland sind wir ja gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Verdrängungsmodus ist. Die Pandemie ist nur noch so ein ganz böses Wort und sei es lange her, wird jedenfalls getan. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die Zahlen für Koreanisch sind sogar mittlerweile höher als für Chinesisch, obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen, auch die Herausforderungen ja deutlich enger eigentlich sein sollten mit China. So, und alleine von der Größe des Landes.
Ich war während der Pandemie jedes Jahr zweimal in China. Das war ein bisschen lästig wegen der Quarantäne, aber es war auf der anderen Seite ausgesprochen wertvoll. Und zwar aus folgendem Grund. Man konnte genau beobachten, wie sich das in der chinesischen Gesellschaft auswirkt, wie Menschen damit umgehen, anfangs mit einem Überlegenheitsgefühl. Sie hätten das alles wunderbar im Griff, jedenfalls besser als alle anderen in Europa und Amerika. Und danach mit einer sehr tiefen Enttäuschung wegen der Lockdowns und einem großen Vertrauensschaden, der sich politisch auswirkt, nicht so, wie wir das hier bei Wahlen ausdrücken könnten, aber er wirkt sich aus. Er wirkt sich aus im Konsumentenvertrauen, im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie einkaufen oder wenn sie über eine Immobilie oder andere größere Investitionen nachdenken. Das alles hat wirtschaftliche Folgen. Aber es gibt noch etwas anderes. Mir ist lebhaft in Erinnerung, wie viele Manager deutscher Firmen mir gesagt haben, dass diese sehr eingeschränkte Kommunikation sie zunehmend daran hindert, in Deutschland verständlich zu machen, wie sehr die Post abgeht, salopp formuliert, in China, wenn es um Innovation, neue Technologien, neue Möglichkeiten geht. Und dann kam zum Beispiel die Autoshow in Shanghai und einige Leute haben mit fast aufgerissenen Augen völlig überrascht scheinbar wahrgenommen, dass in diesen 3 Jahren in China doch massive, richtig große Schritte bewältigt worden waren. Und deswegen, als ein regelmäßiger Besucher, habe ich diese Überraschung registriert, nicht wirklich komplett verstanden. Denn jeder, der das aufmerksam beobachtet, der wusste schon, ja, sagen wir mal so, seit gut 10 Jahren konnte man wissen, seit es die Made in China 2025 Strategie gibt, also Made in China 2025, dass China nicht nur verkündet, ein führender Technologie- und Innovationsstandort auf der Welt werden zu wollen, sondern dass China daran auch sehr hart und sehr konsequent arbeitet.
Ich glaube, wenn man so ein bisschen in die aktuellen Zahlen guckt, wenn ich das gelesen habe, die Woche, China ist ja als Exportpartner von Deutschland auf Rang 5 hinter Polen mittlerweile zurückgefallen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass vielleicht unsere Produkte da nicht mehr so mithalten können, weil die Chinesen mit der Strategie 2025 Made in China so aufgeholt haben, dass es für uns tougher wird, dort zu verkaufen? In manchen Medienberichten stand von einem deutschen Desinteresse an dem Markt, was sich ja auch wieder so ein bisschen arrogant anhört, dass wir kein Interesse daran hätten, dahin zu verkaufen. Ich glaube, die Wahrnehmung zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist ja auch, dass dort sehr viel Innovation passiert ist. Schaffen wir es da noch mitzuhalten?
Ja, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sollte man berücksichtigen, einen Aspekt hinzuzufügen, dass die deutschen Unternehmen in den ersten Monaten des Jahres 2024 schon mehr in China investiert haben als im Jahr 2023. Das wird in der Regel finanziert aus Gewinnen, die in China erwirtschaftet werden. Und wenn man das ganze Bild betrachtet, ist ganz klar, dass die Regionalisierung von Wertschöpfung, von Lieferketten, von Kundenbeziehungen, von Rohstoffbezügen und so weiter, dass das alles eine Rolle spielt. Und ich halte es für sehr normal, dass wir im europäischen Raum einer gemeinsamen Währung, eines gemeinsamen Binnenmarktes sehr, sehr starke Interessen haben. Dass im Verhältnis China mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer sein kann, verglichen mit den USA, verglichen mit Europa und so weiter. Aber das ändert nichts daran, dass es irgendwo plus minus 10% unserer Außenwirtschaft. Aber es war nie mehr, es wird wohl auch nie mehr werden. Und deswegen, wie gesagt, vom globalen Bild her ist meine Auffassung, dass wir in China etwas beherzigen sollten, was viele deutsche Unternehmen sagen, nämlich, wenn wir auf der Welt bestehen wollen, dann müssen wir in China bestehen können. Insofern ist das immer ein guter Test. Und wenn man auf der Welt bestehen will, dann darf man Südostasien und Indien nicht vergessen, schon gar nicht Afrika und bitte nicht Lateinamerika und den Mercosur-Raum. Heißt, die europäischen Interessen und in ihnen eingebettet die deutschen Interessen sind weltweit betrachtet und aus einer wirtschaftlichen Perspektive wesentlich vielfältiger als ein quasi fokussierter Blick auf China vermitteln kann. Das ändert nichts an der Bedeutung, an der Vielfalt, an der Wichtigkeit der Beziehung zu China, aber es ordnet sie besser ein in diesen weltweiten Zusammenhang.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie jetzt ein bisschen zurückschauen, Sie sind ja mittlerweile über 20 Jahre mit Ihrer eigenen Unternehmung tätig. Und es ist ja fast schon ein ähnlicher Zeitraum wie davor in der Politik. Wenn Sie jetzt diese beiden Tätigkeiten miteinander vergleichen, auch mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie haben, wie würden Sie da vielleicht ein Fazit von ziehen?
Ich würde das nicht vergleichen. Das sind unterschiedliche, sich gegenseitig befruchtende, durch Kenntnis und Erfahrung ergänzende Tätigkeiten. Aber nicht etwas, was man so nach dem Motto, das war schöner oder das war erfolgreicher oder das war ertragreicher, das würde ich nicht machen. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil ich in der Politik mich von Tag 1 an, das war 1975 im Landtag von Rheinland-Pfalz, um Fragen gekümmert habe, die den Staat weniger bürokratisch, effizienter und auch wirtschaftliche, unternehmerische Erfahrung in seine Entscheidungen einbeziehend gestalten sollte. leider muss man sagen, ist Deutschland doch ziemlich bürokratisch. Und insoweit gibt es da auch einen edlen Wettstreit, weil dasselbe höre ich, wenn ich in China bin oder in den USA. Alle in der Wirtschaft empfinden den Staat als zu regulierend, zu bürokratisch und übersehen manchmal dabei, dass es Regeln braucht und deren Durchsetzung, die man nicht als Bürokratie missverstehen oder gar diskreditieren sollte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, tatsächlich ist im unternehmerischen Tun die Strecke zwischen Engagement und Ertrag oder Ergebnis besser überschaubar. Und das Ursache-Wirkungsverhältnis ist wesentlich direkter als in der Politik, wo sie doch auch immer auf Teambildung, auf Mann- oder Frauschaft achten müssen und darauf, dass ihre Botschaft nicht nur von einem Markt oder einem Kunden angenommen wird, sondern von einer ganzen Gesellschaft in ihrer deutlich ausgeprägteren Vielfalt. Und es kommt noch etwas hinzu. Das allerdings haben Politik und Unternehmen und Gesellschaft gemeinsam. Ich habe eben ja das Jahr 1975 erwähnt. Da wurde ich zu dieser Zeit wohl der jüngste Abgeordnete in Deutschland. Ich war dann in der Bundespolitik, ich war in der europäischen Politik als Präsident der Europäischen Sozialdemokratie für 6 Jahre. Und ich muss sagen, wenn ich mir das heute anschaue, die Kommunikationsplattformen, die sozialen Medien oder was sich da verhält, die Art und Weise, wie kommunikative Blasen entstehen, wo jeder nur noch das glaubt, lesen oder hören will, was er sowieso schon kennt, die mangelnde Bereitschaft, noch wirklich miteinander zu kommunizieren, auch zu lernen, das macht mir doch relativ große Sorgen. Und wenn ich das an meinen Enkeln beobachte, dann würde ich sagen, da geht möglicherweise auch etwas verloren. Man kann dann in der Familie dagegen steuern oder es versuchen. Aber innerhalb der Gesellschaft ist die Ausprägung, die Vielfalt, das ist alles deutlich größer geworden. Aber leider verbunden mit einem hohen Maß an auch Aggressivität, an mangelnder Bereitschaft zur Konsensbildung, die immer ja auch Kompromisse bedeutet, und an der Einordnung der eigenen Interessen in einen gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen oder wie auch immer gestalteten Zusammenhang. Der Einzelne kann nur leben, weil es viele andere gibt, die ihm das ermöglichen, und das gilt für alle.
Ja, sehr schöne Worte. Trotz dieser, ich nenne es mal jetzt, Entwicklungen, der Vielzahl an Krisen, vor denen wir, die irgendwie den Hintergrund bilden, sind es ja sehr große Themen, die Sie auf der auf Ihrer Wirtschaftskonferenz thematisiert haben oder thematisieren werden jetzt in Stuttgart. Was macht Sie trotz dessen ein bisschen hoffnungsvoll oder optimistisch? Was treibt Sie an, sich weiter hier so stark einzubringen, Lösungen vielleicht auch gemeinsam zu finden?
Ich schicke mal einen Spruch voraus. Der Optimist ist ein Realist ohne Illusion. Der Realist ist ein Optimist ohne Illusion. Und insoweit bin ich beides, optimistisch und realistisch. Und das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Die Menschen sind in der Lage, eine gute, friedvolle und gesunde Zukunft zu bauen. Und dafür haben sie alle Möglichkeiten und alle Kräfte, und die muss man bündeln und darf sich nicht irritieren lassen von mancher Marktschreierei und so weiter. Allerdings, das ist ja hier in Deutschland durchaus auch herausgefordert. Wir werden das in ein paar Tagen sehen bei Wahlen, wie stark es gelingt, die gesellschaftliche Mitte zusammenzuhalten und so zu mobilisieren, dass die unbestreitbaren Schwierigkeiten, Herausforderungen und Mängel, die wir ja auch haben, mit einem hoffnungsvollen Optimismus angegangen und realistisch Schritt für Schritt bewältigt werden.
Ja, also ich habe jetzt noch was Kleines. Ich höre immer morgens, das ist mein Ritual, so nach dem Aufstehen, fange ich an beim Zähneputzen NPR zu hören. Das ist sozusagen das Public, also öffentliche Radio in den USA. Die haben so eine schöne App, und da höre ich dann praktisch immer, was so 6 Stunden vorher in den USA aktuell war. Und da kam eine Geschichte, und zwar über einen chinesischen Dissidenten. Also der lebt in den Niederlanden, in Den Haag. Und der ist auch relativ bekannt. Der heißt übrigens Wang Jingyu. Der, wenn man den googelt, stößt man auf ganz viele Zeitungsartikel aus den letzten 2 Jahren oder so, wo der immer wieder zitiert wird. Jedenfalls haben die bei NPR, ein Reporter ist da investigativ vorgegangen und hat jetzt rausgefunden, dass der vermutlich ein Con-Artist ist. Wer hätte was anderes erwartet? Also ja, die ganze Spam, und das geht jetzt also nicht nur in irgendwo Kambodscha oder Myanmar oder irgendwie so, sondern das machen jetzt auch die Dissidenten wahrscheinlich, um ihren Lebensunterhalt im Ausland zu finanzieren. Ja. Hast du vielleicht schon mal was davon gehört, dass Dissidenten im Ausland plötzlich damit konfrontiert sind, dass sie von der Polizei angerufen werden und gesagt, sie werden verdächtigt, dass sie eine Bombendrohung, zum Beispiel in einem Hotel, ja, wie sagt man, gemacht haben. Das war jedenfalls so eine Geschichte. Und da ist wohl dieser Wang Jingyu, das ist ein Dissident, der seit einer Weile eben in den Niederlanden lebt, und der war da immer so eine Art Kronzeuge. Der wurde auch selber regelmäßig verfolgt und angegangen von chinesischen Behörden. Und ja, das war so eine Geschichte, da ist dieser Reporter von NPR, der wurde von dem, der hat ihn schon öfters interviewt und so, und der wurde von ihm auf eine neue Spur gesetzt, sozusagen. Mhm. Und die neue Spur war dann ein Herr namens Gao Zhi. Und da hat er dem die Story erzählt. Und dann hat der Reporter diesen Gao Zhi ausfindig gemacht, in Thailand nämlich. Denn der Gao Zhi, der war auch in den Niederlanden, aber seine Familie war noch in China. Und jetzt ging es der Familie natürlich nicht ganz so geil, teilweise, weil der Gao Zhi mit seinem Freund Wang da in den Niederlanden halt ziemlich so gegenüber die KP und so hergezogen ist. Und deswegen wurden die wohl hin und wieder mal zum Teetrinken eingeladen in China. Und dann haben sie gedacht, jetzt wäre es mal Zeit, auch das Land zu verlassen. Und weil man ja nach Thailand als Chinese visumsfrei einreisen kann, wurde ihnen dann aus Sicht gestellt, dass sie ein Visum für die Niederlande beantragen in Thailand. Aber als sie das dann tun wollten, schwuppdiwupps, hieß es, sie seien auf einer schwarzen Liste in Europa wegen Bombendrohung. Und so ging das Ganze dann, kam das Ganze ins Rollen. Und dieser Gao hat dann, oder seine Familie, die haben E-Mails erhalten von den Einwanderungsbehörden in den Niederlanden, wo ihnen das eben vorgeworfen wurde. Der Reporter hat sich das angeschaut, und was er dann seltsam fand, ist, dass bei diesen E-Mails eins gefehlt hat, nämlich die E-Mail-Adresse. Ja, da wurde er etwas stutzig, und die wollte der Gao erst nicht rausrücken. Und dann hat sich wohl Gao und Wang, also die in den Niederlanden, die haben sich dann wohl verstritten. Und dann kam das Ganze ein bisschen ins Rollen, weil dann hat der Gao nämlich diesem Reporter hunderte von E-Mails gegeben von dieser Einwanderungsbehörde. Und auch die niederländische Einwanderungsbehörde hat inzwischen dem Reporter gesteckt, dass das total die Fälschung sei. Also das sei nicht von ihnen, das sei alles gefälscht. Und jetzt kommt raus, dass die vermutlich von dem Wang stammen. Und der hat darin, wollte dann Kreditkarteninformationen und all solche Sachen von dem Gao. Naja, und jedenfalls ist er jetzt, glaube ich, um einiges Geld leichter und ist ziemlich sauer auf Wang. Und Wang hat schon gesagt, er wird sie alle verklagen, weil sie wegen Leumund und so.
Ja, üble Nachrede.
Ganz üble Nachrede. Aber scheinbar haben schon, also die Deutsche Welle und andere Medien haben immer wieder Artikel und Meldungen gehabt, wo dieser Wang Kronzeuge war, und die haben jetzt wohl alle reihenweise ihre Artikel zurückgezogen und auf diesen NPR-Bericht verwiesen, dass da jetzt doch einiges im Argen sei und vielleicht diese ganze Bombendrohungsgeschichte ausnahmsweise mal nicht der chinesische Geheimdienst oder so war. Aber ja, das Fazit ist, dass es natürlich aber auch nur möglich ist, so ein Ding zu drehen oder so eine Story und die Leute in Angst zu versetzen, weil es halt diese Gefahr die ganze Zeit gibt. Ja. Nur konkret hat das jetzt halt jemand gewusst auszunutzen. Clever, clever. Also Geschäftspläne, Business Model.
Mal so gesagt, es ist nur so lange ein Scam, bis es skaliert, dann ist es ein Business, ne?
So. Aber dann muss auf jeden Fall vorher so eine Cookie-Warnung sein, und dann muss man auch abwählen können.
Genau, dann ist okay. Nur dann ist es okay. Ja, auf jeden Fall super spannend. Können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, die Story. Dann können sich alle das mal im Original geben.
Auf jeden Fall. Auch die längere Version. Und Dann würde ich sagen, du spitzt jetzt ja heute nicht mehr. Vielleicht kommt ja doch mal eine Runde.
Und morgen wieder.
Morgen wieder. Morgen wieder. Hervorragend. Also gut, dann schöne Grüße nochmal nach Deutschland. Und wir hoffen mal, dass Yin das nächste Mal wieder dabei ist. Genau. Die ist jetzt auf Geheimmission, hat sie uns gesteckt, aber Näheres durfte es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie zufällig in Thailand oder vielleicht in Den Haag ist, aber naja, werden wir von ihr erfahren. Vielleicht ist sie da was Heißem auf der Spur.
Genau, in der nächsten Episode dann.
Dann kommt jetzt noch der Kalender. Ciao.
Ciao.
Bei unseren ureigenen CNBW-Veranstaltungen starten wir am 9. September. CNBW Nähkästle. Wie geht es weiter mit Chinas Technologieaufholjagd? Im Storymaker Office im WeWork im Sony Center Camperplatz 1 in Berlin. 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Weiter, 12. September. Key Insights and Practical Strategies for China's Outbound Data Transfer. Online, 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Und natürlich kann man da auch von China aus zuschauen, und zwar von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und am 18. September haben wir dann noch Local Financing in China. Das findet statt in Shanghai im German Center. Nun zu unseren Freunden. China Forum Bayern, 4. September. Herzlich willkommen, Geschäftschancen für deutsche Unternehmen in Jiaxing. Das findet statt in München von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Am 10. September in Nanjing, 4th Innovation Fair 2024. Dann gleich zwei Veranstaltungen an 9/11, also 11. September China Macro Group, Social Rebalancing and Market Governance online. Und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg, kompetent wissenschaftlich interagieren mit China, 9 separate Module bis zum 13.02.2025 in Würzburg. Nun zur Hohen Kultur. Am 13. September das Konfuzius-Institut München, das Meer in buddhistischen Schriften. Das ist das Nasse, Große. München und online. Am 18. September nochmal das China-Forum Bayern. De-Risk, no fun. Risikomanagement in China, den USA und Europa in München. Und wie heute schon im Podcast gehört, Rudolf Schabing, Strategieberatung, Kommunikation, 18. September, die 11. deutsch-chinesische Wirtschaftskonferenz. Da gibt es für CNBW-Mitglieder einen Rabatt in Stuttgart. Baden-Württemberg International veranstaltet eine Delegationsreise nach, ja, China. Bis zum 28.09. Fact-Finding zur Zukunft der Mobilität und Umwelttechnik. 21. September. Und dann haben wir noch am 27. September das Gustav-Stresemann-Institut und Südwind. Und was ist mit den Menschenrechten? China und die Sorgfaltspflichten. Das findet statt in Bonn. Und für wen da jetzt überhaupt nichts dabei war, dem lege ich nochmal die Langfassung der Reportage von Frank Lanfitt ans Herz. Is a high-profile critic of the Chinese Communist Party a con man? Zu den Betrügereien des Bösen Wang Jingyu. True Crime. Ich verabschiede mich. Macht's gut.